SWR 2 Wissen.
Die Grenzen des Erlaubten. Roboterethik. Darf uns Technik beherrschen? Von Dirk Asendorf.
Meine Damen und Herren, auf Gleis 7 wird für Sie bereitgestellt. Intercity 1995 nach...
Die Zugansagen am Bahnsteig hat eine Retortenstimme übernommen. Eine eiserne Lady aus dem Computer begleitet uns durch Telefonschleifen und Navi-Menüs. Und immer häufiger versteht sie tatsächlich, was wir wollen. Wir beginnen, Maschinen als Kommunikationspartner zu akzeptieren. Auch Stephen Hawking spricht wie ein Roboter. Seit 1985 ist er auf eine künstliche Stimme angewiesen. Zunächst war sie kaum verständlich, inzwischen ist ihr blecherner Klang mit seinem amerikanischen Akzent zum Markenzeichen des berühmten britischen Astrophysikers geworden. Amotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, hat ihn fast vollständig gelähmt. Doch seine Gedanken kann er trotzdem äußerst elegant ausdrücken. Computertechnik sei Dank.
Mein altes System hat gut funktioniert. Ich habe 5 Bücher damit geschrieben, einschließlich einer kurzen Geschichte der Zeit, die über 5 Jahre auf der Bestsellerliste der Sunday Times stand. Länger als jedes andere Buch. Aber das alte System, mit dem das nächste Wort vorhergesagt wurde, war ziemlich primitiv. Jetzt hat Intel ein neues Programm geliefert, um das Schreiben zu beschleunigen.
Als Hawking seine Sätze nur per Joystick zusammenstellen konnte, hätte er für diese 3 Sätze 3 Minuten benötigt. Schließlich konnte er nur noch die Augen und einige Gesichtsmuskeln bewegen. Mehr als 2 Worte pro Minute brachte er nicht mehr hervor. Seit Anfang 2015 geht es wieder erheblich schneller. Das Londoner Start-up SwiftKey hat ihm eine Software zur Verfügung gestellt, die die wahrscheinliche Fortsetzung seines Satzes errät und 10 Alternativen für das jeweilige nächste Wort vorschlägt.
Mit ähnlichen Systemen beschleunigen auch moderne Smartphones die Texteingabe. Bei Hawking klappt die Wortvorhersage besonders gut, weil die Programmierer sie personalisiert haben. Alle elektronisch verfügbaren Texte des Physikers wurden dafür in einer Datenbank hinterlegt. Wenn Hawking spricht, ist das der Beweis für eine gelungene Mensch-Maschine-Interaktion. Der Physiker freut sich über die neue Technik und warnt in einem BBC-Interview trotzdem ausdrücklich vor ihren Gefahren.
Die primitiven Formen künstlicher Intelligenz, die es heute schon gibt, haben sich als sehr nützlich erwiesen. Aber ich glaube, dass die Entwicklung umfassender künstlicher Intelligenz das Ende der Menschheit einleiten könnte. Wenn Menschen echte künstliche Intelligenz erschaffen, würde sie sich immer schneller weiterentwickeln und verselbstständigen. Menschen, die ja auf die langsame biologische Evolution beschränkt sind, könnten damit nicht mithalten und würden verdrängt.
Technik soll dem Menschen dienen. Auf diese einfache Formel können wir uns über alle Kulturen hinweg schnell verständigen. Und sie ist durch Erfahrung gedeckt. Der Mähdrescher hat die Knochenarbeit mit Sense, Sichel und Dreschpflege ersetzt. Der Elektroherd den verräucherten Feuerplatz. Und das Flugzeug die Qual mehrwöchiger Schiffsreisen. Auch neue elektronisch gesteuerte Technik macht unser Leben leichter und bequemer. Sie ist uns dabei allerdings zunehmend überlegen und lässt sich nicht mehr abschalten. Weil uns das Navi in fremder Umgebung sicherer ans Ziel bringt, verlieren wir unseren Orientierungssinn. Roboter fahren besser Auto und erledigen Montagearbeiten zuverlässiger als wir. Aus unseren Datenspuren entsteht ein virtuelles Abbild, das unsere Vorlieben und Wünsche erkennt, bevor wir sie selber spüren. Verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Werden wir von Technik beherrscht? Und dürfen wir das zulassen? Weltweit wird darüber nachgedacht.
Die Arbeit ist gut, aber
Eine junge Frau steht auf der Bühne, legt ein Tänzchen aufs Parkett und spricht mit klarer Stimme. Erst auf den zweiten Blick fällt ihre merkwürdig eingeschränkte Mimik auf. Die Künstlerin heißt HRP-4C und ist das Werk der Robotik-Ingenieure des japanischen Forschungsinstituts AIST in der Wissenschaftsstadt Tsukuba. Die Roboterdame tritt als Star der Digital Content Expo auf, einer Messe, auf der junge Informatiker ihre neuesten Ideen vorstellen. Dicht an dicht drängen sich ihre Stände im Museum für Zukunftstechnologien auf der künstlichen Insel Odaiba mit Blick auf das Hochhausmeer von Tokio. Hier darf Technik Spaß machen. Die Universität Osaka ist mit großen, transparenten Regenschirmen vertreten. Die eingebaute Elektronik kann die Schirme auf verschiedene Art in Vibration versetzen. Die Informatikerin Maya Ozaki erklärt, was das soll.
Das kann zum Beispiel als virtuelle Wettervorhersage genutzt werden. Wer solch einen Regenschirm in die Hand nimmt, spürt schon im Haus, ob es draußen nieselt, gießt oder hagelt. Denn die Messwerte eines Sensors auf dem Hausdach werden drahtlos an den Regenschirm übertragen und lassen ihn genau so zittern, wie er es im echten Niederschlag draußen vor der Tür tun würde.
Mitten zwischen den japanischen Entwicklern ist Frederik Schlupkoten unterwegs, ein deutscher Elektrotechniker, der sich gerade für einen 9-monatigen Forschungsaufenthalt in der Heimat von Nintendo und Tamagotchi aufhält. Ihm gefällt der spielerische Zugang der ostasiatischen Kollegen.
Es werden neue Technologien einfach sehr viel schneller akzeptiert, auch von der breiten Masse. Das liefert dann den Wissenschaftlern und den Firmen auch einen viel größeren Spielraum, also weil das Geld einfach kommt und einfach viel experimentierfreudiger zu sein. Und ich denke, dadurch ist es einfach sehr viel lebhafter, die Technologieszene und auch die Wissenschaft in diesem Bereich. In Europa werden ja neue Technologien eigentlich immer so als Spielzeug verschrien. Müssen Roboter einfach immer versteckt sein. Es dürfen keine Roboter sein, sondern es muss irgendwie ein Gerät sein, was Zusatzfunktionen hat, ein intelligenter Stuhl oder sowas. Aber es darf nicht wirklich ein autonomes System sein, was einem irgendwie dazwischenfunkt. Das ist in Japan einfach ganz anders.
Japan, China, Südkorea. Es sind diese drei Länder Ostasiens, die die Elektronikmärkte der Welt mit modernster Technik versorgen. In riesigen Industrieparks entstehen all die intelligenten Fernseher, bunten Smartphones und flinken Tablet-Computer, die auch in deutschen Haushalten überall zu finden sind. Erstaunlich, dass das so reibungslos klappt, denn den Ingenieuren, die die elektronischen Geräte entwerfen und herstellen, ist deutsche Technikskepsis völlig fremd.
Digital Media City heißt ein nagelneuer Stadtteil in Koreas 10 Millionen Einwohnermetropole Seoul. Aus der gleichnamigen U-Bahn-Station strömen jeden Morgen Zehntausende Informatiker, um einen langen Arbeitstag im Dienst der Hightech-Entwicklung zu verbringen. Das zentrale Hochhaus hat Samsung in Beschlag genommen. Innerhalb weniger Jahre hat sich der koreanische Konzern zum globalen Marktführer der Elektronikbranche gemausert. Ein Shop im Erdgeschoss zeigt die neuesten Produkte. Ihre geringen Englischkenntnisse sind der Verkäuferin Chun Li peinlich. Doch auf die ausgestellten Geräte ist sie stolz.
Die meisten Leute kaufen ein Smartphone oder Tablet, vor allem das Galaxy S5. Apples iPhone bietet im Vergleich dazu sehr wenig Flexibilität und es ist zu teuer.
Seit 2 Jahren ist Apple nur noch die Nummer 2 im Smartphone-Geschäft, hinter Samsung. Offensichtlich erfüllt die ostasiatische Elektronik überall auf der Welt die Wünsche der kaufkräftigen Kundschaft. Und das, obwohl sich der kulturelle Hintergrund, die Erwartungen und ästhetischen Vorstellungen ihrer Entwickler deutlich von denen der arabischen Welt und des Westens unterscheiden.
Der Philosoph Kojiro Honda ist an der Erarbeitung einer japanischen Charta für Roboterethik beteiligt. Es ist ein mühseliger Prozess, denn Technikkritik hat keine Tradition in seinem Land. Technische Geräte werden wie Lebewesen geschätzt.
In der christlichen Weltsicht gibt es einen Gott und alles wurde von diesem Gott erschaffen. In Japan sehen wir eine Seele oder Gott in allem. In der japanischen Kultur haben wir Respekt vor Dingen, denn wir können so etwas wie eine Seele auch in ihnen erkennen. Die Natur gibt allem eine Seele. Das ist die Quintessenz japanischer Religiosität.
Die Berliner Japanologin Cosima Wagner ist der Frage nachgegangen, warum technische Neuerungen in Ostasien viel positiver wahrgenommen werden als im alten Europa. Robotopia Nipponica. Recherchen zur Akzeptanz von Robotern in Japan heißt ihre Doktorarbeit.
Generell kann man sagen, dass in Japan das Aussehen der Roboter natürlich sehr wichtig ist und dass sie immer auch freundlich sein müssen, gerne auch ein Gesicht haben. Der Mensch guckt eben gerne in ein Gesicht und da geht es immer darum, dass man die Technik auch anfassen kann, dass man mit ihr was machen kann oder eben gerade bei Robotern auch, ja, dass man mit denen Spiele macht, dass die Kinder schon die anfassen können, das fällt sehr auf. Für den Alltag muss es immer irgendwie bunt sein, niedlich aussehen, wenn es jetzt so um die direkten sozialen Kontakte geht.
Großes Vorbild der japanischen Robotikingenieure ist Astrobot, der sympathische Roboterjunge aus den vor 50 Jahren erstmals erschienenen Mangas des Zeichners Osamu Tezuka. Mit Superheldenkraft kämpft er für das Gute und den Frieden. In den Interviews mit Cosima Wagner kamen die Ingenieure immer wieder auf Astro Boy zu sprechen. Selbst bei der Beantragung von Forschungsgeldern nahmen sie Bezug auf die Comicfigur.
Da dürfte man tatsächlich in den Antrag schreiben, wir bauen einen Astro Boy. Und das ist dann nicht, wird man nicht ausgelacht, sondern das dient dann eben so als PR, als positives Ziel, als Idee, die akzeptiert ist, also auch für Drittmittelgeber.
Das hat Folgen für die Politik. Dass künstliche Intelligenz, Elektronik und Robotik ein Segen für die Menschen sind, wird in Japans Ethikdebatten vorausgesetzt.
Das, was ich jetzt gesehen habe aus den Regierungspapieren, wo es eben um die Förderung von Robotertechnik für den Alltag geht, da wird eben sehr auf diese Sicherheit der Maschine an sich geachtet, also wenn sie umfällt oder wer haftet oder und so weiter. Und da scheint mir eben dieses positive Bild der Roboter manchmal sogar in dem Sinne hinderlich zu sein, weil jeder ja schon ein positives Bild im Kopf hat, also und denkt, ja, natürlich, das kann doch nur gut sein. Also der, so wie Astro Boy, ja, der hilft ja den Menschen.
Ganz anders in Deutschland. Hierzulande stößt ein Roboter, der sich autonom im öffentlichen Leben bewegt, erst einmal auf Skepsis, wenn nicht gar auf Ablehnung.
Herzlich willkommen im Thun Baumarkt. Ich bin ein modernes Artikelsuchsystem und möchte Ihnen bei der Orientierung im Baumarkt behilflich sein.
Der da spricht, heißt Max. Auf leisen Rädern rollt der Roboter durch die Gänge des Baumarkts. Er ist 1,20 Meter groß, 40 Kilo schwer, verfügt über Kameras, Lautsprecher und einen Flachbildschirm, den er wie ein Tablett vor sich herträgt.
Es wurden verschiedene Produktgruppen gefunden.
Von einem Menschen soll der kleine Kerl sich deutlich unterscheiden. Sein Erfinder heißt Horst Michael Groß, Robotiker an der Technischen Universität Ilmenau. Bevor er Max mitten ins echte Leben stellen durfte, hatte er viele bürokratische Auflagen zu erfüllen.
Der TÜV musste erst mal prüfen, was ist überhaupt ein Roboter in dem Anwendungsfeld. Das gab es bis dahin noch nicht. Wann kommt ein Roboter zum Stehen? Wie schnell darf der fahren, damit er garantiert zum Stehen kommt? Wie viel Zentimeter darf er nach einer Berührung noch weiterfahren? Wenn er mich gegen eine Wand drückt, wie groß ist die Kraft? Kann er mir dabei was brechen? Und solche Fragestellungen mussten alle geklärt werden, was dann dazu geführt hat, dass Sicherheitsmechanismen in Form von Laserscannern und so weiter eingebaut wurden, um einfach das zu garantieren.
In der Testphase musste zudem ein Mitarbeiter mit Notausschalter immer in der Nähe bleiben.
Erst wenn die Unbedenklichkeit einer Technik nachgewiesen ist, darf sie eingeführt werden. Auch wenn es in der Praxis keineswegs immer berücksichtigt wird, zumindest theoretisch gehört dieses sogenannte Vorsorgeprinzip zum Kern europäischen Rechtsempfindens.
Nachdem sich in den Tests gezeigt hatte, dass Roboter Max keine Unfälle verursacht, durfte er sich im Baumarkt frei bewegen. Er blieb harmlos, stieß aber auch schnell an die Grenzen seines Könnens.
Der Roboter hat den Kassenbereich durchdrungen und ist auf den Parkplatz rausgefahren. Und wir bekamen dann einen Anruf, hier fährt ein Roboter, der eigentlich in das Gebäude gehört, fährt zwischen den Autos lang. Hatte natürlich die Orientierung komplett verloren, weil er war ja nur für das Innere des Baumarktes quasi konzipiert. Ja, und er musste eingefangen werden.
Roboter sind gut in Dingen, in denen Menschen schlecht sind. Sie rechnen schneller als jedes Mathe-Genie, werden nie müde und vergessen nichts. Aber Roboter sind noch immer sehr schlecht in Dingen, die schon Kleinkindern leicht fallen. Insbesondere fehlt ihnen jede Intuition, jedes Bauchgefühl, aus dem heraus Menschen ihre Entscheidungen treffen. Computer haben kein Weltwissen. Sobald sie den definierten Raum verlassen, für den sie programmiert wurden, sind sie, wie der kleine Max auf dem Baumarktparkplatz, verloren.
Marvin Minsky ist einer der wichtigsten Vordenker künstlicher Intelligenz. Am Ende seines langen Forscherlebens ist der fast 90-jährige Professor für Informatik am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology ernüchtert von den bisherigen Ergebnissen.
There's no program that can look at the room and say, there are some persons, there's a table.
Es gibt kein Programm, das einen Raum betrachtet und sagt, da sind einige Personen, da ist ein Tisch, da ist ein Wasserglas, dort eine Flasche. Kein Programm kann das. Wir haben es nicht geschafft, etwas von der Art zu entwickeln, wie es schon Kinder können. Kein Computer kann eine einfache Geschichte verstehen. Kein Computer weiß, warum Menschen nicht nass werden wollen, außer wenn sie schwimmen gehen. Was ist ein Regenschirm? Frag einen Computer. Er weiß nichts von der Welt. Also, da wartet wirklich noch sehr viel Arbeit auf uns, bis ein Computer die höheren Ebenen des Denkens beherrscht.
Die Gefahr, dass sich Roboter und andere technische Systeme selbstständig machen und die Menschheit unterwerfen, scheint unrealistisch oder zumindest noch Jahrzehnte entfernt. Doch in der Science-Fiction-Literatur ist sie schon lange präsent. 1942 hat Isaac Asimov in seiner Erzählung Runaround drei Gesetze formuliert, die Technikentwickler berücksichtigen sollten.
Erstens, ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen oder durch unterlassene Hilfeleistung einen Schaden zulassen.
Zweitens, ein Roboter muss dem Menschen gehorchen. Es sei denn, der Befehl steht im Konflikt mit dem ersten Gesetz.
Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies tritt in Konflikt zum ersten oder zweiten Gesetz.
Später hat Asimov die drei Gesetze noch um eine allgemeine Präambel ergänzt.
Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch unterlassene Hilfeleistung einen Schaden zulassen.
Aus den Asimovschen Gesetzen leitet sich eine zentrale Forderung an die Technikentwicklung ab. Davon ist der stellvertretende Leiter des Karlsruher Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, Michael Decker, überzeugt.
Die Forderung, dass wir bei technischen Systemen, die außerhalb von vordefinierten Räumen wie der Fabrikhalle selbst rumfahren oder rumlaufen, also irgendwie agieren können, dass die in irgendeiner Form von jedem Passanten auch stillgesetzt werden können sollten. Wir haben mehrere Anwendungskontexte schon diskutiert und können dabei schon relativ gute Hinweise geben, und zwar auch an die Technikentwickler selbst, und sagen, wenn ihr wollt, dass die Innovation so gelingt, dann müsst ihr darauf achten, dass der Nutzer in der und der Form damit gut umgehen kann. Und da gehört ein Ausknopf definitiv irgendwie auch dazu.
Für komplexe, vernetzte Systeme wie das Internet oder die Flugüberwachung gilt das allerdings nicht. Würden sie einfach abgeschaltet, hätte das unübersehbare Folgen. In Beruf und Freizeit sind wir zunehmend von ihnen abhängig. Always on ist für Computer- und Handynutzer zum Normalzustand geworden. Über 250 europäische Forschungsinstitute haben sich zum Euron-Netzwerk zusammengeschlossen, um Kriterien für eine sogenannte Roboterethik aufzustellen. Dazu gehören vor allem
ein sicheres Funktionieren der Systeme,
die Verhinderung von Missbrauch,
die Aufzeichnung und Rückverfolgbarkeit aller Aktivitäten,
der Schutz aller gesammelten Daten.
Gefährlich kann auch die Verbindung aus intelligenter Steuerung und physischer Kraft werden. Ein selbstständig denkender und handelnder Roboter. Aber so etwas, davon geht der Technikfolgenexperte Michael Decker aus, brauchen wir gar nicht.
Zu der Frage, ob man künstliche Menschen bauen sollte, in dem Sinne, dass man die ihnen eben dann auch Würde zuschreiben sollte, Personalität zuschreiben sollte, letztendlich ihnen einen Personalausweis geben sollte. Da ist typischerweise meine Antwort, von den Menschen haben wir schon genug auf der Welt und da würde ich wenig Sinn drin sehen, ein solches Robotersystem wirklich zu entwickeln zu diesem Zweck.
Intelligente Technik ist zum unverzichtbaren Teil unseres Lebens geworden. Sie dient unserer Bequemlichkeit, kann Spaß machen und sogar Menschen zusammenbringen.
Zum Beispiel in einem Bremer Altenheim.
Ich sehe jetzt gerade, es blinkt. Und das ist jetzt bei diesem Tablett immer so praktisch. Wenn ich jetzt E-Mail empfangen habe, dann blinkt es meistens. Und dann muss ich also jetzt erstmal einschalten. Ne?
Ilse-Maria Stuck hat den Tablet vom Couchtisch genommen und streicht über das Display. Es ist ihr erster Computer. Im Berufsleben hatte die pensionierte Lehrerin höchstens mal einen Brief oder ein Arbeitsblatt auf der Schreibmaschine getippt. Online ging sie zum ersten Mal mit 85 Jahren.
Ach ja, jetzt hat Luis, das ist der Schüler, der mir immer geholfen hat, der hat jetzt eine E-Mail geschickt. Ja, hier. Hi, das können wir gerne noch machen, dass wir üben, aber da sind wir auch schon bei meiner stressigen Schulwoche. Ich bin total okay, oder Ärmste. Also K.O.
Die Seniorin und ihr 69 Jahre jüngerer Computerlehrer sind ein Team geworden. Ursula Schnell, die Leiterin des Seniorenheims, freut sich darüber.
Dass die Jugendlichen mit den alten Menschen was zusammen machen, was die jetzt machen, das ist erstmal egal, aber die kommen zusammen. Und das Tablet ist nur eine Methode letztendlich oder ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen.
Hi. Auch auf der Erfindermesse in Tokio bringt Technik die Menschen zusammen. Besonders lustig geht es am Stand der Aizu-Universität zu. Ein Auto ist dort ausgestellt, Popmusik tönt aus dem Radio und wer genau hinsieht, stellt überrascht fest, dass die beiden Scheibenwischer genau im Rhythmus der Musik über die Frontscheibe tanzen. Rasika Ramavida hat das System programmiert.
Hoffentlich können wir Hersteller davon überzeugen, so etwas in ihre Autos einzubauen. Ich habe zwar meine Zweifel, glaube aber, dass das klappen kann.
Die Unbefangenheit, mit der sich die jungen Informatiker und Ingenieure über ihre Ideen freuen, hat allerdings auch in Japan erste Kratzer bekommen. Denn im Alltag erweist sich die Robotertechnik als weit weniger hilfreich und freundlich, als in Laboren, Messen und Mangas versprochen wird. Die Japanologin Cosima Wagner.
Es stimmt schon, dass Roboter im Alltag präsent sind, in dem Sinne, dass sie als positive Bilder, Visionen in Zeitungsartikeln, in Berichten über Technik, in wissenschaftspopulären Büchern, dass da eben sehr stark dieses Verhältnis technische Fiktionen aus der Populärkultur und eben reale Technik zusammengebracht werden. Aber die Vorstellung, dass man daraus ableitet, dass alle schon einen Roboter zu Hause haben und eben bereitwillig ihre Großeltern jetzt den Maschinen überlassen, das ist natürlich überhaupt gar nicht so. Und das hat mehrere Aspekte. Der eine ist, dass die Technik noch gar nicht so weit ist. Wenn sie so weit ist, ist sie viel zu teuer und noch nicht sicher. Und aber natürlich auch die Frage, die sich die Menschen dann stellen, wofür ist das eigentlich gut? Wofür hilft mir das jetzt? Und da merkt man dann auch, dass auf den Messen doch sehr viele Prototypen stehen oder eben dann ja, Roboter, die dann eigentlich in der Industrie verwendet werden, so als intelligente Arme oder sowas und die jetzt gar nicht unbedingt im Alltag eingesetzt werden können.
Das mit Abstand meiste Geld für die Entwicklung robotischer Systeme kommt aus dem US-amerikanischen Militäretat. Die damit gebauten Kampfmaschinen, Raketen und Drohnen heißen Big Dog, Predator oder Reaper. Großer Hund, Raubtier oder Sensenmann. Wen sie töten, wird an einem Computer im sicheren Hauptquartier festgelegt. Den dreckigen Rest erledigen sie weitgehend selbstständig. Zivile Robotikexperten wollen damit partout nichts zu tun haben. Weder in Deutschland noch in Japan. Doch diese Abgrenzung, droht zur einfachen Antwort auf die Frage nach den ethisch vertretbaren Grenzen der neuen Technik zu werden.
Wenn es jetzt um das Thema Roboter und Ethik geht, da weiß ich, dass in Japan zunächst gesagt wurde, naja, also bei uns ist das ja nicht so ein Problem. Wir haben ja keine militärischen Roboter. Unsere Roboter sind ja alle gut für den Menschen oder sollen sie sein. Sie sollen den Menschen unterstützen, ihm helfen. Da sollen auf keinen Fall kriegerische Roboter sein. Wir haben das ja nicht wie in den USA. Also ist bei uns diese Diskussion nicht so stark.
Für kurze Zeit schien es, als habe die Atomkatastrophe von Fukushima den ostasiatischen Glauben an das Gute der Technik erschüttert. Doch auch heute noch ist zivile Technikkritik in Korea und China fast gar nicht und in Japan wenig verbreitet. Ein Zustand, der dringend verändert werden muss, meint der Philosoph Kojiro Honda.
Many engineers really like robot and humanoid.
Viele Ingenieure mögen menschenähnliche Roboter. Und wenn es keine Richtlinien gibt, dann werden sie alle Möglichkeiten ausprobieren. Aber über die negativen Folgen und Nebenwirkungen denken sie nicht nach. Dabei hat Technikentwicklung doch immer negative Nebenwirkungen. Nur gibt es bisher niemanden in der japanischen Gesellschaft, der darüber sprechen würde. Als Philosophen wissen wir, dass Wissenschaft immer zwei Gesichter hat. Deshalb sollten wir die öffentliche Debatte über die Technik der Zukunft eröffnen. Wir Philosophen müssen die Warnsirene sein.
Speech Optimizer ist lernfähig in Aussprache und Prosodie, das größte Lexikon deutscher Gegenwartssprache.
Der Phonetiker Bernd Möbius entwickelt an der Universität des Saarlandes künstliche Sprache und untersucht ihre Wirkung. Dabei ist er auf ein überraschendes Paradox gestoßen.
Menschliche Benutzer von Dialogsystemen und Auskunftssystemen erwarten eigentlich nichts anderes als eine perfekt natürlich klingende Stimme, sonst lehnen sie häufig diese Anwendungen ab. Paradoxerweise möchten sie aber eigentlich auch nicht hinters Licht geführt werden. Sie möchten dennoch wissen, dass sie nicht mit einem Menschen sprechen, sondern mit einer Maschine.
Welche Technik wir haben und wie viel Einfluss wir ihr zugestehen wollen, diese Entscheidung müssen wir am Ende selber treffen, als Einzelne und als Gesellschaft. Doch das können wir nur tun, und auch das ist eine Erkenntnis der Roboterethik, wenn Technik als Technik erkennbar bleibt. Wenn wir also stets wissen, ob wir mit einem Menschen oder einer Software kommunizieren.